wirklich einlassen heißt, nicht irgendwelche fertigen Erfolgskonzepte, die ich in der Vergangenheit hatte, im Unternehmen anwende und dann meine, sie sind von Erfolg gekrönt. Es ist immer schwierig, wenn man zu früh mit Lösungen kommt.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und heute haben wir ausnahmsweise mal keinen Gast eingeladen, sondern nehmen uns einmal wieder Zeit, ein Thema zu zweit genauer zu beleuchten. Und ich sitze natürlich nicht alleine hier, sondern gemeinsam mit Dominik Späth. Hallo Dominik.
Hallo Jessica, ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch.
Sehr schön, ich freue mich auch, vor allem, weil wir heute über ein Thema sprechen, das dir persönlich sehr am Herzen liegt und dir in deiner täglichen Arbeit eigentlich immer wieder begegnet. Es geht um die Frage, was sich verändert, wenn eine erfolgreiche Führungskraft aus einem Konzern in ein mittelständisches oder familiengeführtes Unternehmen wechselt. Oder einfach kürzer gefragt, kann Konzern Mittelstand oder andersrum? Ich glaube, du hast ja dazu vor kurzem einen LinkedIn-Beitrag und anschließend auch eine Newsletter veröffentlicht. Und Ausgangspunkt war ein Satz, den du ja häufiger offenbar hörst, und zwar: Ich bin zwar im Konzern, aber Mittelstand kann ich mir gut vorstellen. Ja, warum war dir dieses Thema so wichtig?
Das Thema ist mir wichtig, weil es mir in den letzten Jahren als Personalberater immer stärker auffällt. Es ist kein Plädoyer gegen den Konzern oder für den Mittelstand oder umgekehrt, sondern es geht einfach nur um eine Beobachtung, die ich einfach immer wieder mache, dass in unsicheren Zeiten viele Menschen gerne in den Mittelstand gehen, weil sie zum einen da davon ausgehen, dass sie mehr gestalten können und vor allen Dingen, dass sie da mehr Sicherheit haben. Das liegt meistens daran oder in aller Regel daran, dass mittelständische Unternehmen einfach langfristiger planen, langfristiger denken. Es gibt ja den geflügelten Satz, mittelständische Unternehmen denken in Generationen, und das ist tatsächlich so, weil es immer um Lebenswerke geht. Und ein Konzern, die oftmals Private Equity oder börsendotiert sind, die haben einfach kurzfristige Finanzziele. Und da ist das Arbeiten ein anderes wie im Mittelstand. Und das ist einfach nur das, was ich vorgefunden habe, was ich eben einfach so auch in den letzten Jahren immer mehr beobachte, dass es da eben einen gewissen Trend gibt.
Das heißt, wir wollen heute ausdrücklich nicht darüber sprechen, warum Konzernmanager angeblich im Mittelstand scheitern oder was sie nicht können. Wir wollen viel mehr herausfinden oder herausarbeiten, was beide Welten voneinander unterscheidet und was wichtig ist, damit dieser Wechsel ja gelingen kann.
Genau, das ist mir sehr wichtig. Grundsätzlich ist Konzernhintergrund überhaupt kein Problem. Es ist sogar sehr bereichernd, weil man auch wirklich in Konzernen viel gelernt hat. Ich war selbst schon im Konzern, kann das nachvollziehen. Und es kann, wenn man in ein mittelständisches Unternehmen kommt, eben auch ein ganz, ganz großer Vorteil sein. Der entscheidende Faktor ist einfach, wie man mit seiner Erfahrung umgeht und ob man dann eben beigeht und die Erfahrung, die man zum Beispiel im Konzern gesammelt hat, sei es Strukturen implementieren, sei es strategische Ausrichtung, sei es einfach Führung, wenn man die erlernten Muster und Erfolgskonzepte dann einfach im Mittelstand überstülpt. Oder umgekehrt ist es ähnlich. Es geht einfach immer darum, dass wenn man eine gewisse Erfahrung mitbringt, die ist sehr wertvoll, man aber trotzdem die Fähigkeit haben muss, sich auf das Unternehmen, sei es ein mittelständisches Unternehmen, sei es ein Konzern, dann einfach gesamthaft einzulassen und zu gucken, wie funktioniert das Unternehmen, um dann eben erst in die Modifizierung, Restrukturierung oder Entwicklung des Unternehmens zu gehen.
Wunderbar, dann würde ich sagen, dann lass uns mal den Unterschied zunächst einmal im Kern beschreiben. Natürlich gibt es sehr große, hochprofessionelle Familienunternehmen und gleichzeitig aber auch Konzerntöchter, die ja fast mittelständisch funktionieren.
Absolut.
Aber wenn du die beiden Führungswelten mal gegenüberstellst, was ist der eigentliche Unterschied oder der größte Unterschied?
Also es gibt viele große mittelständische Unternehmen, die Konzernstrukturen haben, wo es eben eine Inhaberfamilie gibt, wo es 150 Familienstämme gibt. Das ist dann von der Führung, von der Vorgehensweise ähnlich wie im Konzern. In der Regel ist immer der Unterschied, dass die Wertestruktur von irgendeinem Inhaber abgeleitet wird. Und ich hatte heute auch ein Gespräch mit einem Geschäftsführer eines großen mittelständischen Unternehmens. Und er hat mir das so erklärt, dass das Unternehmen wie im Konzern geführt wird, auch wie ein börsendotiertes Unternehmen oder wie Private Equity Unternehmen. Aber in letzter Konsequenz die Leitlinien, die der Inhaber und die Werte, die der Inhaber für das Unternehmen aufgestellt hat, die bis heute dekliniert sind und die heute eben auch für eine langfristige Ausrichtung, für langfristige Entscheidungen eben dann auch verantwortlich sind.
Du hast dafür in deinem Newsletter den Begriff zwei Formen von Legitimation verwendet.
Ja.
Im Konzern ist es Performance, im Familienunternehmen Vertrauen. Und das klingt ja am ersten so, dass das eine wirklich so hart messbar ist und das andere eher weich. Aber du sagst, Vertrauen ist alles andere als ein weicher Faktor, oder?
Also ich glaube, in den Fällen ist es in beiden Sachen wichtig. Eine Arbeit ohne Performance funktioniert weder im Mittelstand noch im Konzern. Aber das Vertrauen muss genauso im Konzern da sein wie im Mittelstand. Letztendlich im Mittelstand ist es aber ein Stück weit anders. Ich formuliere das immer so, wenn ich mich auf ein mittelständisches Unternehmen einlasse und quasi die Familienmitglieder als Gesellschafter habe, werde ich somit zum Familienmitglied. Und ich habe da ganz andere Strömungen, ganz andere Faktoren, die auf mich einwirken, die ich im wahrsten Sinne des Wortes bei Entscheidungen berücksichtigen muss. Ich habe eine andere Form, wie ich einbinden muss, wie ich die Gesellschafter mitnehmen muss, wie wenn ich eben im börsennotierten Unternehmen bin oder wie wenn ich im Konzern bin. Und da geht es schon viel mehr im familiären Kontext zu arbeiten, eben die Familie, ich sage es, die Familie einfach mitzunehmen, zu überzeugen. Im Konzern geht es wirklich darum zu sagen, okay, wie erreiche ich meine Quartalsergebnisse, wie bekomme ich das hin, dass ich die Performance entsprechend steigere, und das ist ein wesentlicher Unterschied.
Und im Familienunternehmen ist es ja wahrscheinlich so, dass die Familie auch spüren muss, dieser Mensch hat verstanden, was dieses Unternehmen für uns, aber auch für die Region und für die Mitarbeitenden bedeutet.
In Familienunternehmen stelle ich fest, sind die, wenn ich jetzt von meiner Arbeit ausgehe, die Besetzungsprozesse ein Vielfaches aufwendiger, weil viel mehr Familienmitglieder oder viel mehr Prozessschritte eingehalten werden müssen, weil es auf eine breite Basis gestellt wird und weil die Familie sich wirklich ganz sicher sein möchte, den Richtigen eingestellt zu haben. Ganz wichtig ist in Familienunternehmen immer die Wertestruktur und dass ein Geschäftsführer oder Vorstand eben entsprechend Unternehmertum mitbringt. Und das ist nichts, was man einfach nur so dahin sagt, sondern da geht es wirklich darum, dass man Mut hat, Entscheidungen zu treffen, dass man auch eine gewisse Nähe zulässt, dass man die Menschen einfach wirklich nahbar führt und dann auf der Reise mitnimmt. Und da geht es nicht wirklich darum, mal schnell das Geschäft zu drehen, schnell Performance zu machen, sondern wichtig ist schon, Performance zu machen, aber es ist oftmals wirklich, man nimmt sich einfach mehr Zeit, um nachhaltig Performance zu implementieren.
Ich glaube, da haben wir auch so schöne Beispiele aus unseren Gesprächen. Ich erinnere mich zum Beispiel an Hans van der Velden, der ja, glaube ich, auch von seinem zukünftigen Chef erstmal eingeladen wurde mit der kompletten Familie auf ein Abendessen. Und ich glaube, das war dann sozusagen dieser entscheidende Moment, ja?
Das ist in der Regel oft so, dass da wirklich ein Familienessen, was ich persönlich auch begrüße, es ist auch für den Kandidaten gut. Somit weiß man auch mit der Familie, auf was man sich einlässt. Bei Hans war es ja so, dass er aber von Mittelstand in Mittelstand gewechselt ist. Aber es war wirklich ein bezeichnendes Beispiel.
Du hast in deinem Newsletter noch einen Unterschied beschrieben, der mir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar sagst du, im Konzern wird häufig entschieden und anschließend erklärt, im Familienunternehmen findet ein wichtiger Teil der Kommunikation bereits vor der Entscheidung statt. Erklär mal genau.
Ja, das ist oft so, dass natürlich, wenn man eine Eigentümerstruktur hat, die in der Regel in Regelmeetings informiert sein wollen. Aber letztendlich, wenn es besondere Entscheidungen gibt, ist es da schon wichtig, sich mit den Familienmitgliedern abzustimmen. Da gibt es in der Regel eine Governance drüber, was wie abzustimmen ist. Aber in letzter Konsequenz ist es da wichtig, das Vertrauen sich erst abzuholen und dann eben umzusetzen und in dem Weg auch zu beschreiben, was in der Umsetzung alles passieren kann, und da dann einfach im Regelaustausch zu sein, dass sich die jeweiligen Familienmitglieder entsprechend abgeholt fühlen. Das ist jetzt nur ein Auszug. Es gibt sicher auch Familienunternehmen, wo das anders ist. Aber in der Regel, wenn man einen Familienstamm hat, die am Geschäft Interesse haben, ist es schon wichtig, da eben das Vertrauen der Maßnahmen, die Maßnahmen im Vorfeld zu besprechen, bevor man in die Umsetzung geht, auch Strategien abzustimmen. Das ist ein wesentlicher Faktor. Im Konzern ist es schon oft so, dass es wirklich, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, um Geschwindigkeit geht, dass man oftmals umsetzen kann, umsetzen wird. Und dann eben die Resultate danach erklärt. Das ist was ich selbst schon erlebt habe, was ich selbst schon auch mitgestalten durfte im Konzern. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, oder das ist ein Unterschied, den ich persönlich als wichtig erachte.
Ist denn die Sorge berechtigt, die man vielleicht haben könnte bei einem Familienunternehmen, dass man die Familie auch um Erlaubnis fragen muss oder dass es so ein Gefühl entsteht, als ob man um Erlaubnis fragen muss?
Das wäre aus meiner Sicht schlecht, weil letztendlich, wenn man einen Geschäftsführer legitimiert, muss er auch die Möglichkeit haben oder einfach auch die Fähigkeit, die Verantwortung haben, Themen umzusetzen, auch ohne die Familie, aber immer im Kontext der Familie. Und das ist halt eine Gratwanderung. Und wie gesagt, es ist oft in der Compliance beschrieben, was alles gemacht werden darf oder eben auch nicht. Das kommt eben darauf an, in welcher Phase das Familienunternehmen ist.
Ist es denn nicht so, dass eigentlich, also im Konzern gilt ja eine schnelle, klare Umsetzung möglicherweise als Stärke. Im Familienunternehmen kann das aber anders gesehen werden oder als fehlende Einbindung oder mangelnder Respekt. Ist dir sowas schon mal begegnet?
Nee, ist man nicht wirklich. Also im Familienunternehmen ist es genauso wichtig, schnell umzusetzen. Letztendlich ist es immer wichtig, wie ist der Markt, was fordert der Markt ab und letztendlich, welche Entscheidungen müssen umgesetzt werden. Und oftmals erlebe ich schon, dass Familienunternehmen, die in vielen Sachen schneller sind, weil die Entscheidungswege kürzer sind, weil weniger Bürokratie da ist, oftmals auch schneller sind. Und es ist oft, also von dem her kann man nicht immer unbedingt sagen, es geht um Geschwindigkeit im Konzern. Es geht halt einfach immer viel, viel stärker um kurzfristige Ergebnismaximierung und um kurzfristiges Quartalsdenken. Das ist legitim, das ist auch nicht negativ, aber es ist eben eine andere Führung eines Unternehmens, so eine andere Ausrichtung.
Damit kommen wir zu einem deiner wichtigsten Sätze. Und zwar sagst du, oder hast du geschrieben, Erfahrungen müssen übersetzt und dürfen nicht einfach übergestülpt werden. Was genau muss eine Führungskraft übersetzen, wenn sie aus einem Konzern in ein mittelständisches Unternehmen wechselt?
Also mit dem Satz ringe ich ganz klar zum Ausdruck, dass es wirklich darum geht, sich auf die, also selbst wenn ich vom Konzern in Mittelstand wechsle, dass ich mich einfach auf das Unternehmen einlasse. Wirklich einlassen heißt, nicht irgendwelche fertigen Erfolgskonzepte, die ich in der Vergangenheit hatte, dem Unternehmen eben im Unternehmen anwende und dann meine, sie sind von Erfolg gekrönt, sondern dass man wirklich guckt, wo steht das Unternehmen derzeit, was muss man tun, was ist wichtig, was ist in der Vergangenheit gut gelaufen, was muss ich eben modifizieren, welche Prozesse muss ich anpacken, wie ist die Führungskultur, wie ist die informelle Kultur, Führungskultur im Unternehmen und auf die Sachen muss ich mich einlassen, um eben auch Vertrauen zu kriegen, um dann eben die richtigen Themen eben lancieren zu können. Und das können Themen aus meiner Erfahrung heraus sein, es können aber auch völlig neue Themen sein, die entstehen und die man dann eben miteinander bearbeiten und umsetzen muss.
Es könnte ja schnell die Meinung entstehen, weniger Prozess bedeutet auch weniger Professionalität. Dabei kann ja ein mittelständisches Unternehmen sehr professionell arbeiten, nur direkter und pragmatischer, hast du ja auch gesagt.
Ja, das ist eine schwierige Frage, die richtig zu beantworten. Ich kenne da nur eine Antwort drauf. Es ist halt, sei es im Konzern, sei es im Mittelstand, egal in welcher Phase des jeweiligen Unternehmens ist, egal welche Größe das Unternehmen hat, das ist eine Fähigkeit, die ein Manager eben haben sollte, eben das mit dem richtigen Maß umzusetzen. Also ohne Strukturen, ohne Hierarchie, ohne Prozesse funktioniert es nicht. Aber wenn dann die Entscheidungsprozesse so abgesichert sind oder durch Bürokratie so eingeschränkt sind, dass sich keiner mehr getraut, irgendwas zu entscheiden, hat es halt mit Unternehmertum nichts mehr zu tun und hemmt es halt ein Unternehmen viel, viel mehr in der Entwicklung, wie wenn ich die Möglichkeit habe, in jeder Abteilung oder jeder, der eben im Management ist oder Führungskraft ist, wenn der agieren kann wie ein Unternehmen, dann aber auch die Verantwortung mitbringt, mit diesem Vertrauen, das ich habe, auch als Unternehmer umzugehen, mit dem umzugehen, wie wenn es mein eigenes Geld wäre. Und das gilt, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wenn da, und deshalb ist für mich immer die richtige Antwort, es muss das richtige Maß sein an allem, also letztendlich ein Unternehmen, das Anarchie ist, wo jeder nur macht, was er will. Das ist vielleicht in manchen Startups möglich, aber in Unternehmen, die eine gewisse Größe haben oder eine Evolutionsstufe, auch das Thema Internationalität haben, wo unterschiedliche Länderkulturen geführt werden müssen, da bedarf es halt schon immer dem richtigen Maß und immer auch dem, dass man sich die Sorgen, Nöte anhört und dann die Entscheidungen und die Maßnahmen entsprechend dem auch ausrichtet.
Also, dann lass uns doch mal ganz bewusst über die Vorteile sprechen. Welche Stärken bringen erfolgreiche Konzernmanager mit, die für ein Familienunternehmen besonders wertvoll sein können?
Erfolgreiche Konzernmanager bringen oftmals wertvolle Stärken mit. Sie haben gelernt, in komplexen Zusammenhängen zu strukturieren, Organisationen zu skalieren, Verantwortlichkeiten zu klären, und zu entscheiden und das Ganze auf belastbare Datenbasis zu stellen. Sie bringen oftmals eine starke internationale Erfahrung mit, kommt natürlich auch auf das Unternehmen aus, auf den Konzern aus, wie er ausgerichtet ist, und kennen unterschiedliche Märkte, regulatorische Anforderungen und das ganze Thema der professionellen Governance ist sicher ein Thema, das im Konzern stärker existiert wie in vielen mittelständischen Unternehmen. Viele haben auch große Transformationsprozesse begleitet, gerade wenn zugekauft wird, wenn integriert wird oder wenn eben verkauft wird. Das sind Themen, die im Konzern oft vorkommen, gibt es aber auch viele mittelständische Unternehmen, die das können, aber es ist was eben eher, ich sage mal, auf der Habenseite von Konzernmanagern steht. Sie bringen auch das Thema, was wir vorhin schon diskutiert haben, kurzfristiges Erfolgsdenken mit. Also kurz, das hört sich negativ an, ist aber so nicht gemeint. Was oftmals auch bei Unternehmen wichtig ist, die in Generationen denken, dass man wirklich auch performancetechnisch auch kurzfristig Ergebnisse bringt und auch wenn zum Beispiel eine Krisenzeit ist, einfach auch relativ kurzfristig da die richtigen Dinge tut.
Das heißt, du würdest doch sagen, die Führungskraft soll ihre Herkunft gar nicht ablegen oder auch nicht künstlich versuchen, möglichst mittelständisch zu wirken.
Ja, ich bin immer dagegen, wenn jemand was darstellen möchte, was er dann wirklich tatsächlich nicht ist, weil das niemals lang anhält und letztendlich in der ersten Zeit im Arbeitsverhältnis oder wenn man dann angestellt ist, auffällt. Und das ist in der Regel ein Dealbreaker und das ist schade. Es sollte grundsätzlich schon so sein, auch wenn ein mittelständisches Unternehmen ein Mensch einstellt, der im Konzern war, dass er ihn genau wegen dem einstellt, weil er so ist, wie er ist, weil er die Wertestruktur mitbringt, weil er die Werte der Familie teilt, weil er eben vielleicht auch Themen mitbringt, die man vom Konzern her lernen kann oder weil man von außen einfach auch mal andere Impulse möchte. Und von dem her bin ich schon der absoluten Meinung, dass jeder das verkörpern soll, was er wirklich ist. Und wenn es eben dann nicht zur Einstellung kommt, dann hat es halt auch wirklich nicht gepasst.
Sehr gut. Was würdest du sagen, muss er dann aber auf der anderen Seite neu lernen oder zumindest sehr viel bewusster einsetzen?
Was er neu lernen muss? Ich glaube, das Leben, es ist fast eine philosophische Antwort. Ich glaube, lernen kann man nie aufhören. Aber wenn jemand vom Konzern in den Mittelstand wechselt, ist es schon wichtig, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, sich sehr stark mit der Herkunft des Unternehmens zu beschäftigen. Was hat das Unternehmen erfolgreich gemacht in der Vergangenheit? Was an der Unternehmerfamilie ist eigentlich der Erfolgsfaktor? Und oftmals ist es wirklich so, dass es eine gewisse Beständigkeit und Langfristorientierung ist. Und diese Werte eben mitzunehmen, eben zu lernen, sich darauf einzulassen und dann eben auch zu verkörpern.
Auch diese Feinheiten mehr lesen zu können oder mehr reinspüren zu können. Also ist sozusagen vielleicht so eine Empathie, Anpassungsfähigkeit, klar, wichtig, das schreibst du ja auch, aber so eine größere Empathie, ist das entscheidend?
Ja, wobei mit dem Wort Anpassungsfähigkeit tue ich mir immer ein bisschen schwer. Also letztendlich ein überangepasster Manager wird es schwierig werden, auch einen Erfolg zu machen. Und das ist weder im Familienunternehmen gut, noch im Konzern gut. Also letztendlich auch Familienunternehmen oder Familien oder die Inhaber schätzen das schon, wenn sie einen kritischen Geist haben, der wirklich die Sachen gut hinterfragt und kritisch sieht, weil es notwendig ist, nicht weil es seine Haltung ist. Und von dem her tue ich mir mit dem Thema Anpassungsfähigkeit relativ schwer. Natürlich, ich würde es eher als Einlassen formulieren, dass man sich wirklich mit beschäftigt, sich darauf einlässt, sich wirklich genau rausarbeitet, was sind die Unterschiede oder was. Aber das ist das, was ich persönlich wichtig finde.
Sehr schön. Du hast den Unterschied ursprünglich als zwei verschiedene Zeitrechnungen beschrieben, wenn wir über Quartalslogik und Generationsdenken sprechen. Also Quartalslogik auf der einen Seite und Generationsdenken auf der anderen. Und natürlich denken auch Konzerne langfristig und natürlich müssen Familienunternehmen, wie du es ja auch gerade gesagt hast, kurzfristig wirtschaftlich erfolgreich sein. Aber was möchtest du mit diesem Bild nochmal deutlich machen? Du hast es ja auch drüber geschrieben.
Genau, stimmt. Also das Bild habe ich natürlich immer, habe ich bewusst zugespitzt. Nur wenn man Themen zuspitzt oder ein Stück weit polarisiert, werden sie deutlich. Die Perspektive, aus der Entscheidungen betrachtet werden können, kann aus meiner Sicht tatsächlich unterschiedlich sein. Im börsendotierten Konzern spielt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, kurzfristige Performance oft eine sehr sichtbare Rolle. Erwartungen des Kapitalmarkts, Beitragspflichten und definierte Zielzyklen sind im Konzern oder in börsendotierten Unternehmen wichtig. Im Familienunternehmen kann die Frage aus meiner Sicht stärker lauten, was bedeutet die Entscheidung für das Unternehmen in 10, 20 oder auch für die nächste Generation? Und was passiert mit einem Standort, einer Marke oder einer Belegschaft, die seit Jahrzehnten zum Unternehmen gehören? Oftmals sind familiengeführte Unternehmen sehr stark in der Region verankert und letztendlich ist es schon auch wie, und man ist sicher oftmals einer der größten Arbeitgeber in der Region. Und da ist es dann schon auch wirklich wichtig, da hat man auch eine Verpflichtung gegenüber der Region. Und das ist das, wo mittelständische Unternehmen oftmals etwas träger sind in der Entscheidung, wie ein Konzern, der sich darüber keine Gedanken machen muss.
Das heißt nicht, dass unwirtschaftliche Entscheidungen auf Sentimentalität getroffen werden sollen. Und aber auch kurzfristige Optimierung ist eben nicht automatisch das höchste Ziel.
Ja, also definitiv besonders sichtbar wird der Unterschied im ersten echten Konflikt zwischen der schnellen Zahl und der langfristigen Substanz. Da sind wir auch wieder beim richtigen Maß. Beides muss eben getan werden, beides muss da sein. Solange Wachstum, Profitabilität und Tradition in dieselbe Richtung zeigen, ist Führung relativ einfach. Spannend wird's, wenn dann eine schnelle wirtschaftliche Verbesserung erzielt werden muss, die zum Beispiel das Unternehmen in gewissen Sachen rettet oder gewisse Bereiche rettet, weil sie nicht profitabel waren. Dann hat man den Konflikt, wie geht man langfristig richtig damit um und wie kriegt man das hin, dass man eben kurzfristig Performance bekommt, ohne darunter eben auch ohne irgendwelchen Schaden beizutragen.
Aber das sind wahrscheinlich die Momente, wo der Inhaber dann vermutlich erkennt, in welcher Zeitrechnung jemand wirklich unterwegs ist oder jemand wirklich denkt.
Ich denke, das ist so. Das ist halt ein Weg, den man gemeinsam miteinander durchgehen muss. Und da ist es wie so oft im Leben. Der Schlüssel zum Erfolg ist Kommunikation, dass man richtig kommuniziert, dass man miteinander an den richtigen Themen ist, dass man die Entscheidung gemeinsam trifft und dass sich jeder informiert und gut dabei fühlt.
Lass uns doch mal über die ersten 100 Tage und die Rolle der Familie sprechen. Stellen wir uns ganz konkret vor, eine erfolgreiche Konzernführungskraft übernimmt zum ersten Mal die Geschäftsführung eines Familienunternehmens. Was sollte sie die ersten 100 Tage unbedingt tun?
Ja, das gilt eigentlich für jede Führungskraft, aber hier ist es nochmal besonders wichtig. Also ich denke, in der ersten Zeit viel zuhören, dann hinsichtlich der Belegschaft, hinsichtlich seiner direkten Mitarbeiter, hinsichtlich der Eigentümerfamilie und aber auch klar seine Haltung zum Ausdruck bringen. Ein wahnsinnig gutes Beispiel fand ich, als Klopp jetzt die Bundestrainerstelle übernommen hat. In seiner ersten Pressekonferenz hat er gesagt, wofür er steht, was er tut, was er nicht tut, was wann passiert. Und das ist eine Haltung, die ist eben wichtig. Er hat aber auch klar gesagt, um das Beispiel eben für alle plastisch zu machen, er hat auch klar gesagt, er wird mit jedem der 50 potenziellen Spieler, die er hat, reden, wird die sich anhören und wird sich sein eigenes Bild machen. Und das ist als Manager oder als Geschäftsführer genauso wichtig. Und was in diesem Beispiel, man mag nicht alles richtig finden, was er gesagt hat, aber ich finde, er hat es in 10 Minuten, eine Viertelstunde wirklich klar auf den Punkt gebracht, für was er steht, für was er nicht steht, wo der Weg hingeht und was er tun will. Und das ist einfach für die ersten 100 Tage unerlässlich.
Ich wollte gerade sagen, aber er hat es ja auch leicht. Ihn wollen ja alle. Es gibt, glaube ich, niemanden, der irgendwie dagegen war, dass er in diese Position kommt. Diesen Look Luxus hat ja nicht jeder Geschäftsführer, der in ein Unternehmen kommt.
Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, wenn jemand neu, ich sage mal jetzt in die Generationsnachfolge geht, hat man ja den Prozess auch wirklich so gestaltet, dass alle zum Schluss sagen, okay, wir gehen zusammen, das ist der richtige Weg. Von dem her glaube ich, wenn ein Manager neu anstartet oder ein Geschäftsführer neu, wollen den auch alle. Und letztendlich, ob jetzt Club alle wollen, weiß ich nicht. Es wird sicher auch Themen geben, wo er Gegenwind hat. Und das ist eben das, wo dann die Spreu vom Weizen unterscheidet, wie man damit umgeht. Und es ersetzt eine klare Haltung nichts, es ersetzt Kommunikation nichts und es ersetzt einfach auch nicht, dass man sich in den Detailtiefen damit beschäftigt und auch weiß, von was man spricht.
Gibt es da noch was, wo du sagen würdest, das ist ein No-Go in den ersten 100 Tagen oder wenn man antritt? Was sollte man besser nicht tun?
Also ich finde immer, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es ist immer schwierig, wenn man zu früh mit Lösungen kommt. Natürlich, es gibt Situationen, in denen man schnell ins Tun kommen muss. Aber letztendlich, wenn man gleich mit Lösungen um die Ecke kommt, ist es zu vorgefertigt. Und ich finde es immer erstmal wichtig, sich ein Bild über die Gemengelage zu machen und dann wirklich auch mit den Menschen oder mit dem Input der Menschen Lösungen zu erarbeiten.
Aber ich glaube, das muss man als Führungskraft, als gestandener Manager vielleicht auch erstmal aushalten, dass Führung am Anfang in den ersten 100 Tagen oder wie lange auch immer erstmal vielleicht nicht so spektakulär aussieht.
Ach, auch das kann ich nicht stehen lassen. Ich glaube, dass die ersten 100 Tage sehr, sehr spektakulär sind, weil man ist ja raus aus der Komfortzone. Man ist im neuen Unternehmen, man muss sich unter Beweis stellen. Und jeder, der im Unternehmen neu antritt, will ja erfolgreich sein und will nach vorne kommen. Und das, wie du sagst, auszuhalten, da die richtigen ersten Schritte zu machen, ich glaube, das ist schon sehr spannend. Und es ist sicher auch nicht so, dass es am Anfang, glaube ich, ist es schon auch eine sehr turbulente Zeit. Man hat ja zum einen die Aufgabe, das Unternehmen kennenzulernen, sich alle anzuhören, aber dennoch nicht untätig zu wirken und trotzdem Entscheidungen schon zu treffen. Und das, denke ich, ist schon ein ordentlicher Spagat, der aber leistbar ist. Man muss es eben einfach nur auf dem Schirm haben.
Okay, dann würde mich jetzt interessieren, was das denn für die Personalauswahl in diesem Level bedeutet. Wie findest du denn heraus, ob eine Führungskraft aus dem Konzern für ein Familienunternehmen wirklich geeignet ist? Ein Lebenslauf zeigt schließlich, was jemand geleistet hat, aber nicht automatisch, ob er seine Führungslogik übersetzen kann.
Also das ist fast wie ein Managerjob. Also bevor das Projekt beginnt, ist wichtig zuzuhören, zwischen den Zeilen zu lesen, die Inhaberfamilie zu verstehen, die Unternehmenskultur zu greifen, was wirklich wesentlich ist. Die fachlichen Anforderungen, die sind oft am schnellsten klar, aber dann auch auszuarbeiten, was sind die Kompetenzen, was darf er nicht, wie wird es abgesichert. Das ist wesentlich und unerlässlich, dass man da wirklich viel Zeit mit der Familie oder mit dem Gremium eben rein investiert, um da für alle ein klares Bild zu haben. Es ist oftmals auch so, dass es ein Entwicklungsprozess ist, dass wenn wir da in die ersten Gespräche gehen, dass die Klarheit noch nicht da ist, aber letztendlich dann bei der Erstellung der Spezifikation sind sich in der Regel alle klar drüber, was gesucht wird. Es ist auch kein starrer Prozess, sondern das ist ein Prozess, der sich einfach auch in der Suche entwickelt.
Was würdest du sagen, welche Fragen sollte denn der Kandidat oder die Kandidatin unbedingt stellen, um für sich herauszufinden, ob die Eigentümerfamilie wirklich auch zu mir passt?
Da gibt's keine fertigen Fragen. Also letztendlich kann ich einfach nur sagen, es ist schon wichtig, die Fragen zu stellen, dass man die Organisation durchdringt, dass man weiß, wie das Unternehmen in der Vergangenheit geführt werden soll, sich einen klaren Handlungsauftrag abzuholen. Das sind alles Themen, die wichtig sind. Aber ich persönlich als Kandidat würde nur in einem Unternehmen anfangen, wenn ich alles geklärt hätte und wenn vor allen Dingen mein Bauchgefühl uneingeschränkt dem Ganzen zustimmt. Das ist was, das haben wir jetzt schon öfters betont, das haben wir aber auch in vielen Podcasts mit unseren Gästen festgestellt, dass das wirklich ein wesentlicher Faktor ist. Und das Thema Bauchgefühl kann man ja nicht erfragen. Da kann man ja immer nur gucken, wie wohl fühle ich mich. Ist die Inhaberfamilie jemand, die das dann auch wirklich so tut, wie es mir zugesagt wird? Und mehr kann man dann auch wirklich nicht machen. Und dann wird es dann der Weg, den man gemeinsam geht, bringen, dass es einfach funktioniert. In den meisten Fällen.
Ich habe was mitgebracht, also wo ich gerne von dir möchte, dass du diesen Satz vervollständigst. Ich bin sehr gespannt. Also, Konzern kann Mittelstand, wenn?
Eine Führungskraft ihre Erfahrung nicht als fertige Lösung versteht, sondern als Toolbox und sich auf das Unternehmen einlässt.
Wunderbar. Ich würde sagen, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und ich glaube, es bringt auf den Punkt, dass es hier nicht darum geht, eine der beiden Welten über die andere zu stellen. Konzernführung ist nicht besser oder schlechter als Führung im Mittelstand. Aber sie funktioniert ja unter anderen Bedingungen. Und Erfolg lässt sich deshalb nicht einfach von einem System in das nächste kopieren. Es muss übersetzt werden. Also ich würde sagen, das war ein total spannender Einblick. Dominik, vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht, Jessica, wie immer.
Super. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked sie, kommentiert sie gerne und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Und ihr wisst ja, alle wichtigen Infos, die stehen bei uns unten in den Shownotes. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.